Küstentalk. Der Igelmetall-Podcast mit Daniel Friedrich.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Küstentalks, dem Talk der IG Metall Küste. Und wir haben eine spannende Gästin eingeladen, Milena Aboyan. Und Milena ist keine Gewerkschafterin, ist keine Politikerin, keine Arbeitgeberin. Milena ist aber trotzdem sehr spannend, weil sie ist Regisseurin. Und was das mit Gewerkschaften zu tun hat und was man da vorne raus da vielleicht auch mal in diesem Podcast besprechen kann, das wollen wir mit ihr gemeinsam bereden. Milena, schön, dass du da bist.
Hallo und vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und ich habe schon gesagt, es ist ein bisschen ein merkwürdiger Zugang in diesem Podcast, aber ein ganz schöner, weil Milena und ich haben uns im Juni in Emden kennengelernt, weil da gibt es das große Emder Filmfest und der Deutsche Gewerkschaftsbund gibt einen Publikumspreis heraus, natürlich zu politischen Themen, und der Film Elerha ist da prämiert worden und ich durfte dann auf der großen Bühne Milena den Preis überreichen und wir haben uns danach auch unterhalten und da habe ich gesagt, wer so einen tollen Film gemacht hat, wer dann auch noch den Preis des DGBs bekommen hat, den lade ich auch gerne mal in den Podcast ein, um mal diese Themen auch mit hier reinzubringen. Und Milena, wie war das für dich? Du hast ja mehrere Preise da bekommen. Wenn du an Emden denkst, wie geht's dir da heute noch?
Ich bin immer noch überwältigt und das meine ich genau so, weil ich ja damit gar nicht gerechnet habe. Wir hatten ja einen Preis von der Insel Norderney gewonnen und das wurde mir schon bereits 3 Wochen vorher mitgeteilt. Also ich wusste, okay, wir dürfen da einen Preis entgegennehmen, aber dass dann nochmal 2 weitere Preise, ich glaube, es war einmal der NDR-Nachwuchspreis und einmal eben DGB von euch, und das war für mich so, wow. Und ich glaube, wir haben uns alle gefreut, weil das natürlich auch eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit ist.
Ja, und auch das Publikum, muss man ja sagen, hat entschieden. Für die, die es nicht genau wissen, der Preis, das eine war der Jury, das war das, was du über den Norderney-Preis gesagt hast. Aber das andere sind Preise des Publikums. Das heißt, nach jeder Filmvorführung geben die Zuschauerinnen und Zuschauer ein Votum ab. Und da dann am Ende des Tages so ein tolles Feedback zu bekommen. Also da nochmal im Nachgang herzlichen Glückwunsch dafür.
Dankeschön.
Aber dann sind wir ja auch direkt schon, einmal noch was zu dir. Du hast Schauspiel gelernt und bist dann aber jetzt zur Regisseurin weitergewandert. Vielleicht kannst du noch mal 2 Sachen sagen, warum du jetzt da diesen Wechsel gemacht hast.
Also ich hatte ja schon immer den großen Wunsch gehabt, auch Geschichten zu schreiben. Ich habe mit 13 begonnen, es klingt immer so romantisch, so war es aber tatsächlich. Allerdings hatte ich keinen Zugang zu der Filmbranche und habe gesagt, okay, ich studiere erstmal Schauspiel. Das hat mich auch immer sehr interessiert. Habe dann eben meine Schauspielausbildung beendet und dachte, okay, die ganze Filmlandschaft wartet nur noch auf mich. So war das dann eben nicht. Ich habe keine Angebote bekommen, weil auch die Geschichten gar nicht da waren für mich. Also dann habe ich mir gedacht, okay, gut, wenn es die Geschichten nicht gibt, dann muss ich sie selbst schreiben und erzählen. Und dann bin ich eben an der Filmakademie in Ludwigsburg angenommen worden und da habe ich angefangen auch gemerkt, dass ich eigentlich lieber hinter der Kamera stehe und lieber meine eigenen Geschichten oder Drehbücher inszenieren möchte. Und dann ist eben die Schauspielerei so viel mehr in den Hintergrund gerückt und ich bin keine gute Schauspielerin, das muss ich dazu sagen.
Oh, das wär's bestimmt auch andere Stimmen dafür geben, aber wenn du sagst, es waren keine Rollen für dich da oder keine Geschichten dafür da, hat das jetzt was mit deinem Werdegang zu tun, wo du sagst, für welche Person stehe ich und kann das sozusagen vermitteln, oder war es eher ein inhaltliches Thema, wo du sagst, ich sage es mal übertrieben, immer die Frau, die an der Bahn Wasser trinkt und angesprochen wird, das ist jetzt nicht, warum ich Schauspielerin geworden bin. Ich will schon irgendwas an besseren Rollen haben. Wenn du das kritisierst und sagst, das waren nicht meine Rollen, welche hast du dir gewünscht oder wo ist da die Kritik?
Ja, also ich glaube, ich habe 2 Angebote mal bekommen. Einmal was für eine Frau, die ein Kopftuch oder Hijab trägt und nebenbei als Putzkraft in einem Gerichtsgebäude arbeitet. Und das zweite Angebot war für ein Theaterstück. Da sollte ich die Maritel spielen, also glaube ich, aus dem Stück, ich glaube, es war von Martin Speer, nur die Präsidentinnen. Und da sollte ich auch ein Kopftuch tragen. Und das war so, das war 2014 noch, und das hat mich doch sehr irritiert, dass die Rollenangebote alle sehr ähnlich sind. Und ich hätte mir doch viel komplexere Rollen gewünscht. Und es waren immer so ganz kleine Rollen, Nebenrollen, unsichtbare Rollen. Und da habe ich einfach gemerkt, das Angebot ist eigentlich gar nicht da.
Also Stereotyp ein, damit besetzen wir das. Okay, und ich kann sagen, meine Mutter war Putzfrau, die hatte kein Kopftuch. Also es gibt auch anders zu besetzen.
Ja, aber ich finde, Also dazu muss ich auch kurz was sagen, weil ich finde das so wichtig, dass natürlich auch Menschen, die in der Reinigungsindustrie arbeiten, das ist auch so ein Feld, was total unterrepräsentiert ist und leider Gottes noch in unserer Branche auch mit Klischees behaftet ist. Und ich finde, das ist auch noch so ein Ziel für mich, dass wir das ändern müssen, dass wir vielleicht auch im Film und Fernsehen viel mehr Menschen zeigen, die in der Arbeiterklasse tätig sind oder einfach die Arbeiterklasse an sich.
Ja, also von daher anscheinend alles richtig gemacht, zu sagen, wenn es die Rollen für mich nicht so gibt, wie ich sie für richtig halte, wie man sie auch neu besetzen muss, dann schaffe ich die Rollen. Deswegen rübergegangen zum Thema Regisseurin. Und du hast ja auch vorher auch schon mal einen Preis gewonnen, auch in Emden, Drehbuch schreiben. Also es scheint sich ja ein bisschen Qualität auch durchgesetzt zu haben. Wenn du sagst, so eine gute Schauspielerin, wie gesagt, das waren deine Worte, nicht meine. Aber bei dem anderen scheint es ja schon so zu sein, dass das jetzt gut angekommen ist und du gesagt hast, okay, einmal konnte ich jetzt mich aufs Drehbuchschreiben konzentrieren und zweitens konnte ich im Rahmen meiner Ausbildung Elaha machen.
Ja, also ich glaube, der Drehbuch, den hatte ich, glaube ich, 2019 geschrieben, vom Anfang.
Genau.
Und das hat mir wirklich auch, ich hatte ja während meines Studiums 3 Nebenjobs, um einfach einfach studieren zu können. Und ich kann mich noch so gut erinnern, als ich dann dieses Preisgeld auch bekommen hatte, das mir eine absolute Freiheit gegeben hat, weil ich dadurch natürlich auch begonnen habe, dann an Elaha schreiben zu können, ohne meine ganzen Nebenjobs nachzugehen. Die habe ich dann irgendwie alle gekündigt. Also auch Preise sind sehr, sehr wichtig. In meinem Fall hat mir das wirklich sehr viel geholfen, um an Elaha arbeiten zu können.
Das heißt, mit dem Geld von dem Drehbuchpreis hast du Elaha ganz geschrieben oder Teile davon?
Ich habe ja einen Co-Autor, also mein Co-Autor Konstantin Hatz, wir schreiben ja gemeinsam und er hat auch an der Filmakademie Ludwigsburg studiert. Ich hatte dadurch die Freiheit, dass ich gesagt habe, okay, ich muss nicht mehr arbeiten gehen, kann mich komplett auf das Schreiben konzentrieren, weil dafür braucht man natürlich auch extrem viel Zeit. Und genau, das hat mir einfach die Freiheit gegeben, das zu machen, was ich heute mache, ja.
Okay, zu den Arbeitsbedingungen für Filmschaffende kommen wir später nochmal, weil das eben auch ein Thema war, worüber wir geredet haben und wo ich auch gerade dafür mal in unserem Podcast und in unserer IG Metall-Welt zumindest mal den Platz mit anbieten wollte. Gehen wir zu Elaha rüber. Also ihr habt den Preis bekommen, ihr seid ja auch auf ganz anderen Filmfests, aber vielleicht sagst du nochmal 2, 3 Sachen, die den Film auszeichnen, um was es geht.
In dem Film Elaha geht es um eine junge Frau, die kurz vor der Ehe steht. Sie hat einen tollen Freund oder Verlobten, den sie eigentlich auch sehr gerne mag. Es scheint fast alles perfekt zu sein, aber es gibt ein paar Regeln innerhalb ihrer Community, die sie nicht so befolgen kann, nämlich die Jungfräulichkeit an sich. Da man von ihr erwartet, dass sie vor der Ehe eben jungfräulich sein muss, geht sie eben zu einem plastischen Chirurgen und will sich das Ganze rekonstruieren lassen. Aber im Verlauf der Geschichte merkt sie einfach, dass diese Regeln einfach total überholt sind. Sie geht aber nicht weg, verlässt nicht ihre Community, weil sie ihre Familie sehr liebt, weil sie ihre Kultur sehr liebt, sondern sie bleibt da und versucht, diese Strukturen zu verändern.
Das heißt, statt die Flucht zu ergreifen und sich ein eigenes außerhalb der Community Leben aufzubauen, zu sagen, die Regeln sind nicht mehr zeitgemäß, waren nie zeitgemäß, wir müssen sie ändern, weil wenn ich schon mal Sex im Leben hatte, kann ich trotzdem sozusagen in die Ehe einkommen. Das ist das, was in meiner kurzen Zusammenfassung bei mir angekommen ist.
Genau, das ist auch ganz wichtig, weil wir auch versucht haben, dass wir eine Community erzählen, die eben nicht nur aus Täter und Opfer besteht, sondern dass sehr, sehr viele Menschen auch gefangen sind in dem sogenannten Patriarchat, dass auch Männer auch darunter leiden und ich sage auch immer, ich habe keine Lösungsvorschläge, wie man das Ganze ändern kann. Aber was ich machen kann, ist darüber erzählen, indem wir diesen Film gemacht haben, in der Hoffnung, dass viel mehr Menschen eben beginnen, zusammenzukommen und darüber zu sprechen.
Also auch zu sagen, Leute, selbst wo du im ersten Moment das Gefühl hast, dass der sozusagen davon profitiert, weil er eben auf der, als Patriarch oder auf der Seite der Patriarchen ja eher den besseren Part hat, auch da gibt es welche, die sagen, eigentlich will ich das nicht, ich will hier eine Veränderung, aber irgendwie komme ich auch nicht sozusagen weiter mit mir selber und zu sagen, dies auch zu zeigen und den Dialog in den Vordergrund zu stellen.
Ja, das genau.
Jetzt wollen wir ja nicht verraten, wie der Film ausgeht und wie es weitergeht. Aber spannend war ja auch, auf dem Filmfest gab es dazu ja auch einen Dialog mit dem Publikum. Auch da waren ja viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter dabei und auch da gab es ja positives Feedback, dass es dir ja gelungen ist, ja genau diese Zerrissenheit ja auch mit in den Film reinzubringen, und gab aber auch Momente, wo Kollegen sich über oder Kolleginnen sich eher über andere Teile aufgeregt haben, aber du hast dann auch gemerkt, die Solidarität der Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ist da, die sagen, ja Leute, jetzt lass uns doch mal wirklich nicht über Nebensächlichkeiten reden, die man vielleicht künstlerisch auch braucht. Es ging, glaube ich, um, warum man Nacktheit in den Filmen unbedingt zeigen muss oder so, aber lass uns doch jetzt nicht darüber reden, sondern lieber lass uns über den Sinn des Films reden. Also auch da war Solidarität in dieser Filmbesprechung greifbar für dich, so habe ich es verstanden.
Total, ich war ja auch total happy, weil das hat mich dann doch, also es gab dann ein paar Stimmen aus dem Publikum, das hat mich dann schon irritiert, weil ich das so in der Form noch gar nicht, so ein Feedback bekommen habe, aber ich habe dann so viel ja auch Zuspruch bekommen und eben, wie du es auch schon beschreibst, so diese Solidarität, und das hat mich dann doch nochmal beflügelt. Also wir dann am Abend den Preis gewonnen haben, im Publikumspreis, und dachte, okay, es sind irgendwie so nur 3-4 Stimmen, die vielleicht sehr laut waren, aber laut bedeutet nicht, dass alle genauso denken. So.
Ja, das ist, glaube ich, generell eine Eigenschaft im Leben, die man sich, ja, wenn man sie noch nicht hat, vielleicht vor Augen führt, hinzuhören, dass die Lauten nicht immer die Mehrheit sind und dass man denen mal ganz oft zu viel Aufmerksamkeit schenkt. Und andersrum muss man ja auch mal denen, die eher unterstützen wollen, die ja sagen, die da nicht zu den Lauten gehören, die ja auch das Wort ergreifen, weil ich gehe auch immer davon aus, gerade wenn wir auch die politische Diskussion in der Gesellschaft sehen, der überwiegende Teil unserer Gesellschaft will friedlich miteinander leben, die wollen, dass die Menschen ein gutes Leben haben, die wollen, dass es sozusagen auch Reichtum verteilt wird, dass alle irgendwie nach klarkommen, und das wäre mal ganz gut, wenn die auch öfters mal den Mund aufmachen und nicht immer die radikal gegen alles sind oder gegen Einzelne sind. Aber der Film für dich, ihr seid jetzt auch viel unterwegs, habt ihr noch andere Preise gewonnen? Oder war ich der Letzte, der dir feierlich was überreichen durfte?
Wir haben danach, ich habe leider die Chronologie nicht im Kopf, ob das vorher war oder danach war. Ich glaube, wir waren noch in München auf dem 5-Seen-Festival. Da haben wir auch einen Nachwuchspreis gewonnen. Und Bayern Leile, unsere Hauptdarstellerin, hat ja beim First Steps den Götz-George-Preis für die beste Schauspielerin oder Nachwuchsschauspielerin gewonnen. Und das war für uns natürlich eine immens schöne Auszeichnung.
Gibt es denn aus der Community, die du beschreibst, dazu auch Rückmeldung? Also ich sage jetzt mal, ich bin ja so ein typischer weißer Europäer, männlich, Gewerkschafter, Industriearbeiter. So, das ist nicht meine Community, in der die Geschichte spielt. Bin da eher der Zuschauer von außen. Hast du denn auch Stimmen aus der Community, die das so auch hart betrifft? Hast du da auch Rückmeldung schon bekommen? Ich meine, der Film ist noch nicht da, das muss man ja auch sagen. Der wird ja erst noch richtig gezeigt, aber kann ja trotzdem sein.
Also wir hatten schon zuvor, vor den Dreharbeiten, mit der kurdischen Gemeinde Kontakt. Sie haben das Drehbuch gelesen und haben uns da wirklich von Tag 1 unterstützt. Also es war auch so, also die Eingangsszene, es spielt ja auf einer Hochzeit, und die haben uns auch mit ganz vielen Komparsen im Raum Stuttgart geholfen, meinten, hey, wir unterstützen euch dabei, weil es eine gute Sache ist. Weil ich ja natürlich auch zu Beginn ein bisschen Sorge hatte, als ich den Film gedreht habe, weil ich dachte, ich möchte nicht, dass der missverstanden wird. Ich möchte keine Stereotypen irgendwie herstellen. Und ich kann mich noch erinnern, wir waren auf dem kurdischen Filmfestival in Berlin, das war vor kurzem, und ich habe wirklich so selten so viele Menschen erlebt, die interessiert waren, nach dem Film da geblieben sind und etliche Fragen beim Q&A hatten. Und die haben sich wirklich alle dahingehend überschnitten, dass sie dankbar waren, dass sie gesagt haben, hey, cool, dass wir jetzt auch mal darüber sprechen, weil das ist schon lange überholt und jetzt sollten wir endlich auch miteinander sprechen und das Ganze auch für immer hinter uns zu lassen. Ja, das war wirklich sehr, sehr schön, also die Unterstützung. Dazu muss ich aber auch sagen, der Film kommt jetzt am 23.11. in die Kinos. Wir hatten bisher auf den Festivals ja natürlich Menschen, die bewusst sich dann diesen Film rausgepickt haben oder eben FestivalbesucherInnen. Mal schauen, was eben nach dem Kinostart kommt. Also da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt, weil es ja natürlich nochmal ein anderes Publikum ist.
Das ist etwas, was ich auch in meiner Arbeit als Gewerkschafter gemerkt habe, wenn man wirklich mal auf die einzelnen Gemeinschaften geht. War ja auch immer in Lübeck kurz Geschäftsführer der IG Metall vor Ort. Und wenn man da mit den türkischen Gemeinschaften und anderen sozusagen in die Diskussion geht, das ist immer wirklich, da kommt ganz viel rüber. Erstens ist es toll, dass man sich miteinander unterhält und nicht übereinander. Und man lernt viel voneinander. Mhm. Und von daher ist es doch toll, dass es da so eine Rückmeldung erstmal für den Film gibt. Jetzt sagst du Selbstbestimmung. Wie ist dein Bild da drauf? Inwieweit kann jetzt eine junge Frau, die sozusagen aus der Community kommt, nach vorne raus sich selbstbestimmt arbeiten? Hast du auch persönlich da Themen, die dich damit geprägt haben? Also irgendwie wirst du ja auf den Film gekommen sein und gesagt haben, das ist die Botschaft, das ist das Thema, das ist die Idee, der Inhalt, das will ich transportieren. Wo kam die Motivation her?
Also ich bin ja in erster Linie eine Frau, Tochter, Schwester, Tante. Das heißt, ich weiß, wie es ist, als Frau durch diese Welt zu gehen. Und das Problem, was Ilaha in dem Film hat, ist zwar sehr spezifisch, nämlich, dass sie jungfräulich sein muss für eine bestimmte Gruppe. Aber wenn wir das Ganze mal universeller sehen, es geht ja um ihren Körper, der unter Kontrolle steht. Das heißt, es gibt Menschen, die ihren Körper kontrollieren. Und wenn wir uns mal die Geschichte anschauen, es ist ja schon seit Jahrhunderten so, dass der Frauenkörper immer unter einer Bewertung Kontrolle steht. Und das ist dann unabhängig von der Herkunft. Ich sage ja auch immer wieder, dass dieses Herrschaftssystem ja keine Herkunft kennt. Ich habe das natürlich in die kurdische Community angesiedelt, weil ich da eben zu Hause bin, weil ich das Gefühl habe, dass ihre Lebensrealitäten noch gar nicht so präsent sind im Film und Fernsehen. Natürlich, das ändert sich auch aktuell und das finde ich auch toll. Und das war einfach auch der Grund. Und ich kenne einfach diese Kultur und das ist meine Kultur und ich finde sie auch schön. Und einen Satz muss ich dazu noch sagen. Es gibt eine Szene im Film und Achtung, jetzt spoiler ich kurz. Da sagt Ilaha, ich liebe meine Familie, ich liebe meine Kultur. Ich bin nur mit ein paar Regeln nicht einverstanden. Und das ist, finde ich, sehr zentral, dass wir versucht haben, im Film auch die Schönheiten dieser Kultur und dieser Tradition zu erzählen. Aber gleichzeitig kritisieren wir auch die Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und das kenne ich natürlich von mir, von meinen Freundinnen etc.
Ja, weil man es liebt, will man es ja auch verändern. Wenn man es nicht lieben würde, würde man sich ja abdrehen und sagen, ach, dann suche ich mir was Eigenes, was anderes oder so. Aber dieser Kampf, den führt man ja oft, weil man es liebt, weil man es ja besser machen will, weil man es ja nicht verlieren will. Und das ist eben etwas, was nicht nur in der kurdischen Community oder in der türkischen oder wo auch immer oder in der muslimischen, es ist generell so. Und ich, dein Punkt auch nochmal zu sagen, es ist eben jetzt nicht nur da, es ist ein generelles Problem. Das mag vielleicht hier und da anders wahrgenommen werden, weil die Mehrheit eben ist anders sozusagen kaschiert und es ist einfacher auf Minderheiten zu gucken, oh, guck mal da an. Aber wenn wir wirklich hinschauen, sehen wir genau das, was du sagst. Wir haben dieses Thema Selbstbestimmung, die Selbstbestimmung des Körpers, gerade für Frauen, ist und bleibt ein gesellschaftliches Thema, egal aus welcher Community die kommt. Und wir haben auch ganz viele Übergriffe, ich sage es mal, von Deutsche auf Deutsche, die gar nichts mit anderen Communities zu tun haben. Und von daher kann man es an der Geschichte machen, aber man sollte es nicht dann da nur sozusagen verorten. Das finde ich nochmal ganz, ganz elementar auch für die Botschaft nach vorne raus. Aber ich glaube, diese Frage, die mich jetzt auch noch sozusagen weiter bewegte, war ja dann tatsächlich deine Aussage auf dem Filmfest, ich habe mit dem Dokumentarpreis mein Leben dann finanzieren können und ich habe alle meine Jobs gekündigt, hast du eben ja auch nochmal gesagt, und von den 7.000 Euro dann gelebt und konnte sozusagen das Drehbuch für Ilaha und andere Tätigkeiten machen. Und das führte uns ja dann zu dieser Debatte, wie sind die Arbeitsbedingungen für Filmschaffende? Weil ich sage ganz ehrlich, bei uns ein guter Facharbeiter, verdient brutto 3.500 bis 4.000 Euro im Monat und damit finanziert er zum Teil auch seine Familie und anderes. Also netto kommt das ja immer sehr unterschiedlich da dann was raus, aber das ist ja in diesen Dimensionen ganz was anderes. Wenn du auf Arbeitsbedingungen für Filmschaffende guckst, was ist das Erste, was dir mit dem Blick hinter den Kulissen so durch den Kopf geht? Ist es wirklich so, dass der Gros der Leute von der Hand in den Mund leben, so wie ich das jetzt für mich so zusammenfassen würde?
Ja, also es gibt zwei Punkte, dass ich da den Drehbuchpreis gewonnen habe, weil ja im Rahmen, also da habe ich ja noch studiert, das ist auch noch ein Aspekt, weil Menschen, die eben nicht aus einer Akademikerfamilie kommen und eben auch nicht den Support aus dem Elternhaus bekommen, haben sie natürlich während des Studiums ja viel schwerer, weil sie nebenbei ja wirklich viel arbeiten müssen, um sich das Studium zu finanzieren. Und da merkt man natürlich auch, dass viele Studierende auch einfach in Armut leben oder von Armut betroffen sind, weil sie eben von ihren Familien nicht unterstützt werden können. Und der zweite Punkt an sich in der Filmbranche, die wenigsten verdienen so viel, dass sie davon leben können. Also ich habe SchauspielerInnen getroffen, großartige SchauspielerInnen, die aber nebenbei noch als Servicekräfte arbeiten, weil das, was sie verdienen, einfach nicht reicht. Also dann haben sie 3, 4, 5 Drehtage im Jahr oder vielleicht ein bisschen mehr, aber davon können sie ja gar nicht leben. Und es gibt wirklich wirklich eine geringe Anzahl an Schauspielenden, die mit ihren Gagen auch leben können, weil sie ja wirklich durchweg gefragt werden. Und bei RegisseurInnen ist es auch nochmal viel, viel schwerer, wenn man eben in der Kinobranche, also wenn man Kino macht, dann sind die Gehälter ja auch nicht so, dass man jeden Monat dann eben was bekommt. Dann kommt ja noch die, wenn man selbstständig ist, ja dann die Krankenversicherung dazu. Also als Selbstständige und dann die ganzen Abgaben und am Ende sitzt man da und sagt, scheiße, ich muss ja noch ein Projekt machen, weil sonst kann ich mir nächsten Monat meine Miete nicht bezahlen. Wenn du natürlich Fernsehfilme machst und da wirklich auch eine Kontinuität hat und du einmal im Jahr einen Fernsehfilm machen kannst, ist es natürlich viel einfacher, weil man dann auch in die Pensionskasse einzahlen kann. Aber ich glaube so, auch wenn ich jetzt ein Drehbuch schreibe und möchte gerne nächstes Jahr drehen, mein Film muss ja erstmal finanziert werden. Also brauche ich ja viele Förderinstitute, die dann sagen, hey, wir finden einen Film toll und würden es gerne finanzieren. Das dauert 2 bis 3 Jahre oder vielleicht sogar länger. Es gibt KollegInnen, die warten 7 Jahre, bis sie einen Film finanzieren können. Wie möchte man 7 Jahre lang leben ohne Einkommen? Und die meisten von uns sind tatsächlich vom Arbeitsamt abhängig.
Das heißt, die kriegen dann noch Unterstützung vom Arbeitsamt, weil ohne wird es nicht gehen. Und zum Zweiten sind die Prozesse auch so unterschiedlich. Also ich schreibe das Drehbuch im besten Fall selber. Das kann ich auch, wie du ja schon gesagt hast, muss ich nebenbei was verdienen oder ich habe irgendwie Geld bekommen, einen Preis oder kann noch von der Vergangenheit leben. Aber ich will ja dann als nächstes, dass der Film gemacht wird und dann kann es auch sehr lange dauern, bis ich da entsprechend dann auch die Förderung dafür habe. Förderung heißt, ihr geht dann auch auf Filmförderung zu, auf Filmverleihe oder wie muss man sich da vorstellen und wie weit greifen die dann eigentlich in so einer... Würden die dann sagen, ja, den Film finde ich die Idee ganz klasse, aber das Ende hätte ich gerne anders, dann fördere ich dir das oder sagen die immer nur ja oder nein?
Bei den Länderförderungen ist es ja, dass sie entweder fördern oder nicht fördern, aber natürlich hat man auch Redaktionen, also oft ist es ja so, also ich kann ja auch ein kleines Beispiel nehmen. Ich habe ein Drehbuch geschrieben mit meinem Co-Autor Konstantin Hatz, wir sind dann zum kleinen Fernsehspiel gegangen und haben jetzt unsere Redakteurin Melvina vom kleinen Fernsehspiel. Und gemeinsam mit ihr entwickeln wir dann weiter. Man hat entweder Glück, man hat eine tolle Redakteurin, wie in unserem Fall, dass wir gemeinsam dann eben das Buch nochmal ja voranbringen. Und dann, wenn uns das kleine Fernsehspiel sagt, hey, finden wir gut, müssen wir ja trotzdem noch zu anderen Förderanstalten. Das heißt, wir sind dann eben zur Filmförderung nach Hamburg, Moin. Die haben uns zum Glück auch natürlich unterstützt und haben uns eben auch da eine Förderung gegeben. Aber das reicht ja noch lange nicht. Das heißt, wir müssen dann nochmal beim BKM anfragen, bei der Bundesförderung. Wie du merkst, es sind sehr viele Stationen.
Und sind sie dann auch immer, ich sage es immer so, die fördern ja auch immer ganz oder gar nicht, weil es kann ja nicht der eine sagen, ja, ich hätte gern noch mal eine neue Rolle dabei, weil wenn man dem nachkommen würde, würde ja der andere, der schon eine Zusage gesagt hat, machen, müsste ich ja den auch wieder fragen. Also deswegen geht es immer auch nur komplett ja oder nein. Also wenn man fertig ist, ist man fertig und dann geht man los. So habe ich es verstanden jetzt.
Ich glaube, beim BKM ist es so, dass sie entweder komplett fördern oder gar nicht fördern. Und das sind wirklich Prozesse, die sich über mehrere Jahre hinziehen.
Okay, und damit ist dann immer die Frage, habe ich genug Geld, habe ich genug Sicherheit, kann ich meine Miete bezahlen und wenn nicht, dann werde ich sozusagen beim Arbeitsamt mich melden oder andere Tätigkeiten aufnehmen, die dann mit dem Film und mit dem Schauspielgeschäft wenig zu tun haben und mich ja dann auch wieder belasten. Also ihr seid dann schon auch teilweise in so einer komischen Spirale, die man nur durchbrechen kann, indem man immer wieder Aufträge kriegt oder den großen Durchbruch hat. Das sind dann die Leute, die man dann in der Gala lesen kann oder ähnliches wahrscheinlich.
Genau. Also es gibt dann schon eine Handvoll an Filmschaffenden, die natürlich diesen sogenannten Durchbruch hatten und eben auch Aufträge kriegen. Ich bin auch der Meinung, also ich hatte das Glück, dass ich jetzt direkt nach der Hochschule ein Angebot oder einen Auftrag bekommen habe für einen Stuttgarter Tatort, wo ich mir dachte, okay, wow, das ist so toll, weil ich das erste Mal einen Job nach der Uni habe, wo ich auch sagen kann, okay, davon kann ich leben. Aber wenn ich zum Beispiel diesen Job nicht hätte, ich meine, dann frage ich mich, wie schafft man das? Wie schafft man das, wenn man plötzlich in die Selbstständigkeit gehen muss oder nach der Hochschule, wenn keine Aufträge kommen, wie möchte man denn die Miete zahlen? Also wie gesagt, das ist wirklich, ja, mir fehlen gerade die Worte, es ist nicht einfach und vor allem im
Nachbereich. Aber genau diese Frage, wie schafft man das, das ist die Einladung in diesem Podcast gewesen, weil diese Frage, ich habe 10.000 Euro Drehbuch bekommen, Preis bekommen und davon lebe ich jetzt, das war ja genau das, was mich getriggert hat, da nochmal genauer hinzugucken und es geht ja am Ende des Tages nur, weil ihr alle so von eurer Sache überzeugt seid, dass ihr sagt, ich bin bereit, diese diese Reise, die immer auch erschwerlich sein kann, auf mich zu nehmen, weil ich genau am Ende des Tages dafür brenne, tolle Filme zu haben, tolle Rollen zu haben, tolle Drehbücher zu schreiben. Ansonsten wird es, glaube ich, gar nicht gehen.
Genau. Ich glaube, da sprichst du auch einen Punkt an. Ich kann einen Fall von meinem Kollegen beschreiben. Es war vor, glaube ich, 2 Jahren. Der hat wirklich für sein Projekt gebrannt. Aber die hatten eben nicht genug Fördergelder zusammen. Und hat eben die Produktionsfirma gesagt, okay, es ist sehr wenig. Entweder wir drehen es, aber du musst dann in Rückstellung gehen. Rückstellung heißt, dass der Kollege, der Regisseur, kaum Gage bekommen hat. Aber dafür durfte er den Film drehen. Das heißt, dann aus idealistischen Gründen sagt man, okay, dann drehe ich jetzt eben diesen Film, verdiene aber fast nichts damit. Es sei denn, der Film hat Erfolg, aber in einem Dokumentarbereich oder im Arthouse-Bereich, da sind die Kinozahlen ja jetzt auch nicht immens hoch, damit kann man jetzt kein Geld verdienen. Ja.
Also das heißt im Endeffekt, den Film zu machen, ist ihm wichtiger, als den vollen Kühlschrank zu haben. Das ist dann die Entscheidung, die man dann ab und zu treffen muss. Und ich glaube auch in diesem Streik in Hollywood, der jetzt beendet ist, gab es ja auch diese Aussagen, dass auch in Hollywood, ich glaube 4-5% aller Schauspieler und Drehbuchschreiber davon leben können und der Rest eben auch über 2 Jobs gucken muss, dass er über die Runden kommt. Also diese Glitzerwelt hat auch eine sehr dunkle Schattenwelt, wenn man das sich von den Arbeitsbedingungen und von den Einkommen so anguckt.
Ja, die Glitzerwelt ist eigentlich, die strahlt immer nur so, aber die ist sehr klein und ja, das, was du gerade als Schattenwelt bezeichnet, die ist sehr, sehr groß, ja.
Hält man zusammen? Wie organisiert man Solidarität? Ich habe mitbekommen, dass ihr auch, gerade auch die Jüngeren, die in den Ausbildungen sind, dann gemeinsam auch an Projekten arbeitet. Also es gab noch ein anderes Beispiel, wo ein Kollege 4.000 Euro Unterstützung bekommen hat, gesagt, und das habe ich dafür genutzt, den Film zu drehen, war ein Kurzfilm. Und davon ist aber nur die Technik bezahlt worden. Das heißt, alle, die da aufgetreten sind, die mitgemacht haben, haben es ja faktisch ehrenamtlich gemacht oder vielleicht haben sie noch ein Bier zusammen getrunken. Also man unterstützt sich dann. Ist das Solidarität da ein Merkmal oder? Also erstmal ist es Solidarität.
Ja, ist absolut. Also ich muss auch dazu sagen, Elaha war ja auch unser Abschlussfilm. Klar, wir hatten Förderungen da, die erlaubt haben, dass wir diesen Film drehen können. Aber die meisten haben unentgeltlich gearbeitet. Also wir arbeiten seit über 4 Jahren an diesem Film. Ob es jetzt der Kameramann, der Editor, ob es ich bin oder unsere Producerin, wir haben nichts an diesem Film verdient, weil wir das unentgeltlich gemacht haben und die meisten Schauspielenden natürlich auch. Das heißt, es lag an uns, sie zu überzeugen, von diesem Stoff zu überzeugen, zu sagen, hey, es ist eine wichtige Geschichte, wir können euch absolut nichts zahlen, aber habt ihr nicht trotzdem Lust? Und die meisten waren wirklich auch zu meiner Überraschung bereit, mit uns diesen Film zu drehen. Und das ist gar nicht so unüblich, dass Menschen auch vor allem im Kinobereich, dass sie dann unentgeltlich oder nicht unentgeltlich, aber für sehr, sehr wenig Geld dann doch die Projekte machen.
Gibt es denn auch eine Situation der Konkurrenz dann irgendwann? Also ich stelle mir das jetzt so vor, naja, wir sind alle jung, wir sind hier die Studierende und wie du sagst, die Kollegin aus dem Schauspielfach sagt dann, ich mache dann bei dir mit, die Rolle überzeugt mich, verdiene da ein bisschen was oder weil ich es wichtig finde und vielleicht auch für mich, für meine Setcard wichtig ist, nochmal eine Rolle auch sozusagen zeigen zu können. Aber gibt es dann auch irgendwann eine Situation, wo man sagt, naja, Filmförderung, das Budget ist endlich, man muss sich ja auch durchsetzen oder so. Oder ist das wirklich so, ja, ne, jetzt sind wir mal für 5 Minuten Konkurrenten, aber danach ist dann wieder alles gut. Wie muss man sich das vorstellen?
Also dadurch, dass wir Filmschaffende natürlich alle an verschiedenen Projekten arbeiten. Klar, natürlich gibt es gewisse Töpfe, die sind nicht unbegrenzt und wir reichen alle ein und hoffen natürlich, dass es dann eben klappt, dass die Jury sich dann eben für meinen Stoff entscheidet. Aber ich bin sehr glücklich darüber, dass wir alle sehr unterschiedlich sind. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Filmprojekte und Stoffe und das ist gut so. Das heißt, wenn eben meine Kollegin eine Förderung erhält und sie erzählt eine Geschichte, die ich auch selbst als sehr wichtig empfinde, auch wenn ich es nicht selbst als wichtig empfinde, dann ist das gut für meine Kollegin. Also ich bin eher dafür, wenn der Nachwuchs gefördert wird, dann ist es mir egal, wer es ist. Hauptsache, wir haben nochmal einen Fokus auf den Nachwuchs, weil ich auch immer wieder sage, ohne Nachwuchs keine Zukunft.
Das ist eigentlich schon fast ein super Schlusswort, weil es ja tatsächlich so ist. Auch wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter setzen uns ja auch immer für eine gute Gewerkschaftsjugendarbeit ein, weil wir auch wissen, wenn wir da viel investieren, dann profitieren am Ende des Tages auch in Anführungszeichen die Alten davon, weil leider werden wir ja doch alle älter und wenn wir dann Kolleginnen und Kollegen haben, die unseren Job übernehmen können und weiter für eine gute Sache kämpfen können, dann ist das ja eine wichtige Investition. Ich sage danke, Milena. Das war ein toller Einblick. in deine Arbeit, in deine Geschichte, aber auch in die Geschichten, die du erzählen willst, die Rollen, die nach vorne raus zu schreiben sind. Ich freue mich drauf. Ich kann nur jedem empfehlen, ab dem 23. November ins Kino zu gehen. Elaha, ein Film, der wirklich ein Thema anreißt, was uns alle interessieren sollte und wo wir auch alle dafür kämpfen sollten, dass wir da zu Verbesserungen kommen. Ja, Milena, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Du musst jetzt weitergehen, aber vielleicht willst du auch noch kurz zum Abschluss unseren Kolleginnen und Kollegen was sagen.
Ja, ich möchte einfach nur sagen, vielen, vielen Dank. Ich habe mich wirklich auch in Emden sehr, sehr wohl bei euch gefühlt. Vielen Dank für diesen tollen Preis und vielen Dank für dieses sehr angenehme Gespräch.
Wir danken dir, dass du in unseren Podcast gekommen bist und einen Überblick gegeben hast und einen Einblick gegeben hast. Und ich kann nur jedem empfehlen, am 23. November ins Kino zu gehen, Elaha zu gucken. Ein toller Film, der ein Thema aufmacht, zum Nachdenken anregt und natürlich auch Veränderungen einfordert. Und für Veränderungen stehen wir gemeinsam ein. In dem Sinne, bleibt alle gesund und munter. Tschüss.
Tschüss.